die monatliche Radio-Literatur-Radiosendung auf Radio Dreieckland, die 102,3 MHz oder online im Livestream auf rdl.de. Heute im Studio Valentina, Rob und ich, Fabian.
Hallo.
Hallihallo.
Wir haben heute ein besonderes Buch, nämlich ein Buch, das endlich mal aus unserer Eurozone ausbricht, Tief in den Kongo oder Zaire führt, von Fisten Mansa Mujila, Tanz der Teufel. Es geht zwischen Diamanten, Klebeschnüffeln, Tanzen, ein vollkommen weirder Roman. Aber ehe wir zu unserem Buch des Monats kommen, kommen wir zu unseren letzten Leseerfahrungen. Und nach diesen Leseerfahrungen könnt ihr euch auf etwas Besonderes freuen. Nämlich, wir haben dieses Mal ein Interview mit Hengame Yagobi Farah geführt. Zunächst aber zu unseren letzten Leseerfahrungen. Valentin und Rob sitzen neben mir und unterhalten sich. Ich bin sehr gespannt. Auf dem Tisch liegen spannende Bücher.
Und ich würde gleich mal sagen, Valentina darf beginnen mit einem Buch, was Fabian, wovon Fabian auch gehört hat und was ihn sehr interessiert. Es heißt Liebe ist gewaltig und ist von Claudia Schumacher. Valentina, worum geht es denn in diesem Buch?
Liebe ist gewaltig handelt von häuslicher Gewalt. Konkret geht es um körperliche und psychische Gewalt. Und die Geschichte begleitet eine Jugendliche, deren Vater gewalttätig ist. Sie sind eine Vorzeigefamilie. Von außen würde niemand ahnen, dass hier etwas schieflaufen könnte. Und das Buch ist in drei Teile eingeteilt. Am Anfang folgt man der Protagonistin in der Jugendzeit, dann während dem Studium und später beim Berufseinstieg. Und es geht hier weniger stark um die Gewalt selbst, sondern vielmehr darum, was diese Gewalt mit den Betroffenen macht und wie diese Gewalt in zahlreichen Bereichen im ganzen Leben nachwirkt und zu einer absoluten Unfähigkeit klarzukommen führt. Und das ist eben auch die große Stärke des Buches.
Valentina, was du jetzt erklärt hast, hört sich eigentlich mehr so an wie Liebe ist gewalttätig. Warum heißt das Buch denn Liebe ist gewaltig und nicht Liebe ist gewalttätig?
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich glaube, das liegt daran, dass die häusliche Gewalt zu Hause auch eine Modellart ist von Liebesbeziehungen, die Kinder durch ihre Eltern lernen. Und bei den Eltern ist es eben so, man hat den gewalttätigen Vater und die Mutter und diese Liebesbeziehung ist geprägt von Liebe und Gewalt, beiden gleichzeitig. Später dann die Kinder, einerseits die Protagonistin, aber auch ihr jüngerer Bruder, haben beide das Problem in ihren Liebesbeziehungen. Beim Bruder ist es so, er kommt immer wieder an Frauen, die gewalttätig sind ihm gegenüber. Bei ihr ist es so, dass sie zwar keine Gewalt erfährt, aber dass Liebe bei ihr intensiv oder extrem ist und es ganz schwierig ist, überhaupt ein gesundes Liebesverhalten überhaupt zu erlernen, wenn man das von zu Hause nie bekommen hat. Und dass dann eben auch bei ihr die Partnerinnen überhaupt gar nicht verstehen, warum sie so ist, wie sie ist und teilweise entsetzt sind, wenn da eine Wut oder Aggression da ist, mit der sie nie gelernt hat, umzugehen. Das steckt dahinter.
Vielleicht doch noch von mir aus offene Frage, wie ist denn das Buch erzählt? Das sind ja unglaublich packende Themen. Ist die Erzählart des Buchs dem auch entsprechend?
Man könnte ja bei dem Thema vermuten, dass es sehr schockierende Szenen sind. Den Eindruck hatte ich eher nicht. Weil es weniger stark darum geht, dass man wirklich in der Handlung drin ist, während gerade die häusliche Gewalt passiert, sondern wir befinden uns eher in den Situationen der Rückschau oder wenn es eben gerade nicht passiert und die Protagonistin darüber reflektiert, dass sie nachts wach liegt, weil sie Angst hat, dass jederzeit ihr Vater reinstürmen könnte und deswegen kann sie nicht schlafen. Es bleibt also immer an den Symptomen, die diese Gewalt auslöst. Und deswegen ist es weniger direkt, vielleicht auch ein Stück weit weniger schmerzhaft im klassischen Sinne. Aber eigentlich ist das, was wir hier erfahren, noch viel schlimmer und macht viel mehr.
Das Buch Liebe ist gewaltig von Claudia Schumacher, eine Empfehlung?
auf jeden Fall. Und zum Thema Triggerwarnung würde ich sagen, muss jeder für sich selber entscheiden, möchte ich mich mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn man selbst da eine Vorgeschichte zu hat, kann es ja auch manchmal hilfreich sein, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Zum einen, weil man dann das Gefühl hat, okay, das passiert anderen auch, aber auch was neue Perspektiven eröffnen kann. Und für Leute, die keine Berührungspunkte mit dem Thema hatten, würde ich sagen, es ist nicht so, dass es so extrem schockierend ist, dass man es nicht aushalten würde, sondern es eröffnet eher eine Perspektive und tut dann auf einer ganz anderen Ebene weh. Aber Rob hat auch was mitgebracht, und zwar ein norwegisches Buch, Der Morgenstern.
Ja, Der Morgenstern von Karl Uwe Knausgård. Das ist sein aktuellstes Buch. Vielleicht ist dem einen oder anderen seine sechsbändige autobiografische Reihe bekannt. Auf dem norwegischen Original Min Kamp, auf Deutsch haben sie dann andere Namen wie Sterben, Lieben, Spielen, Leben, Träumen und schlussendlich Kämpfen. Aber darüber sprechen wir erstmal nicht so sehr, sondern über das neue Buch Der Morgenstern. Ein Buch, in dem Geschichten von neun verschiedenen Erzählern und Erzählerinnen, sind fünf Erzähler und vier Erzählerinnen, die über zwei Tage lang begleitet werden. Das Buch spielt in Bergen, in Norwegen, und was alle Geschichten vereint, ist, dass jeder dieser erzählenden Personen ein riesiger Stern am Abend des ersten Tages erscheint und irgendwelche Anomalien passieren.
Hast du den Eindruck, dass es ein spirituelles Buch ist?
Das ist ganz spannend. Das Buch hat des Öfteren, dadurch, dass Knausgård neun verschiedene Charaktere hat, kann er ja natürlich sich überlegen, was für Charaktere sind das jetzt eigentlich? Und eine zum Beispiel ist eine Pastorin, die, ich glaube, in Oslo war und dann nicht so richtig Lust hat, zurück zu ihrer Familie und ihrem Mann zu gehen. Sie fliegt dann nach Bergen und beschließt dann, nicht daheim zu übernachten, sondern im Hotel zu übernachten. Und im Verlauf des Buches merkt man ihr dann auch schon an, wie sie mit der Religion irgendwie kämpft, weil als Pastorin ihren Mann verlassen und so ist nochmal ein bisschen schwieriger, als wenn das halt irgendwie so der Otto Normalbürger macht. Es gibt auch andere Szenen. Es gibt zum Beispiel auch, wenn du spirituell sagst, es gibt so eine Art Ritualmord, in dem eine vierköpfige Jugendband, die sind glaube ich alle um die 20 oder ein bisschen älter, verschwinden. Und einige Tage später werden zumindest drei von ihnen gefunden. Man findet sie auf dem Bauch liegend, ich glaube komplett nackt, und die Haut ist ihnen abgezogen worden und die Köpfe sind alle um 180 Grad gedreht. Und das ist auch so eine ganz, ganz brutale Szene, und das hört sich dann auch wie so ein krasser, oder sieht aus wie ein krasser Ritualmord.
Okay, das hört sich dann doch nicht so ohne an. Für wen ist das denn ein Buch?
Das ist eine sehr gute Frage für Leute, die für sowas bereit sind. Also ich würde zum Beispiel sagen, Fabian könnte es auf jeden Fall lesen, falls er da Lust drauf hat. Bei dir bin ich mir nicht ganz sicher, das müsstest du selbst entscheiden. Was zu dem Buch auch gehört, ist eben, es ist mal wieder ein Auftaktroman. Es ist zwar 900 Seiten lang, aber es ist anscheinend erst ein Fünftel der kompletten Geschichte erzählt. Laut Knausgård soll es vier oder fünf oder n weitere Bücher geben, die alle sich um dieses Thema drehen. Und ich muss sagen, nach den 900 Seiten dachte ich, okay, jetzt weiß ich, es wäre ganz schön, wenn ich auf den 900 Seiten erfahre, worum es eigentlich geht. Aber nein, man liest eben die 900 Seiten und die Geschichte ist halt nicht zu Ende, sondern sie hat halt irgendwie gerade erst begonnen. Und wie sich das Buch auch so ein bisschen anfühlt, wer die Autobiografie-Reihe von Knausgott gelesen hat, oder zumindest ein Buch, der erkennt so bestimmte Motive, die es aus seinem eigenen Leben gibt, in diesem Buch wieder. Es gibt zum Beispiel eine Frau, die da in der Morgenstern mitspielt, arbeitet in einer Psychiatrie, und da passieren immer wieder abstruse Dinge. Einer haut ab und sie verfolgt den, er haut nackt in den Wald ab und sie läuft hinterher und so. Und diese Psychiatrieerfahrung zum Beispiel hat Knausgott selbst mal gemacht, als er eine Zeit lang in der Psychiatrie gejobbt hat. Oder ein anderer hat irgendwie ein starkes Alkoholproblem und säuft ein Bier nach dem anderen und wird so komplett hemmungslos. Und das kennt man auch aus den Knausgott-Romanen.
Was mich jetzt noch sehr interessieren würde, 900 Seiten können ja sehr unterschiedlich lang sich anfühlen. Und das ist jetzt erst der Auftakt von einer längeren Reihe. Lohnt sich das, deiner Meinung nach, da einzusteigen mit der Aussicht auf mehrere weitere Bücher?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ja diese autobiografischen Romane mit Genuss gelesen. Außer den letzten, der hat sich öfter sehr, sehr stark gezogen mit irgendwelchen 100-seitigen Ausschweifungen und so. Und bei dem Buch jetzt ist es so, das zieht sich auch auf den 900 Seiten. Es gibt immer mal wieder Stellen, da habe ich dann auch tatsächlich, bin nicht mehr gesprungen, weil ich wusste, okay, hier passiert jetzt nichts so Relevantes. Oder wenn irgendwelche großen Ausflüge gemacht werden oder irgendwelche Themen, irgendwelche Tiefen analysiert werden, die ich jetzt mir nicht reinziehen muss. Aber im Nachhinein, ich finde, man kann eigentlich ganz gute Geschichten von diesem Buch erzählen. Und im Großen und Ganzen hat es mich eigentlich ganz gut unterhalten. Also wer die Autobiografie-Romane gelesen hat, muss das jetzt nicht noch unbedingt dazu lesen, weil so viel Neues nicht passiert. Aber wem die halt gut gefallen haben, der kann sich auch Der Morgenstern zulegen und sich durch die 900 Seiten durcharbeiten.
Wir kommen zum Interview, das ich mit Hengame Yagobi Farah geführt habe. Im Mittelpunkt steht ausnahmsweise weniger Literatur als Lifestyle. Wer Hengame kennt, weiß allerdings, dass sich beides ganz und gar nicht ausschließt.
Es gibt ja so einen Freiburg-Bezug bei dir, Medienkulturwissenschaft und Skandinavistik. Was ist bei dir so von Freiburg hängen geblieben? Also vielleicht so zwei, drei Bilder.
Ich erinnere mich auf jeden Fall an sehr viel Sonne und fragwürdige Mode und gute Fahrradwege.
Neben Queerness und Feminismus ist ja auch Antirassismus für dich wichtig. Und deine Taz-Kolumne heißt Habibitus. Und da sagst du, da gehen sowohl Fashion als auch Haltung zum System zusammen. Magst du erklären, wie Fashion und Haltung zum System zusammengehen? Man kann ja sagen, Fashion ist ja voll Kommerz und Haltung zum System eben nicht.
Ja, ich sehe Fashion jetzt nicht als das, was man kauft und das, was sozusagen trendet, sondern Kleidung und Ästhetik als eine Möglichkeit des Ausdrucks. Und ein Ausdruck kann natürlich auch politisch sein. Und mir geht es nicht darum zu sagen, ist jetzt diese Art von Mode politisch oder nicht, sondern welche Ästhetik kann eine bestimmte Haltung repräsentieren. Also das ist auf jeden Fall auch ein sehr so kulturwissenschaftlicher Blick auf Mode.
Also Subkultur ist dir da vielleicht wichtiger, als ich sage, so eine Hochkultur, wo es dann heißt, naja, Fashion ist halt nicht politisch.
Ja, es geht einerseits um Subkultur, andererseits geht es aber auch darum, sich zum Beispiel so Trends wie Uggs oder so Crocs anzuschauen und so zu gucken, okay, was steckt da eigentlich noch mit drin? Wofür steht das? Genau.
Du sagst ja, du willst eigentlich gar nicht provozieren oder edgy sein, aber ich glaube, viele Leute nehmen das dann doch so auf. Also es ist zumindest immer ein bisschen mein Eindruck. Ist das dann auch okay?
Ich meine, wie Leute Sachen wahrnehmen, kann ich nicht kontrollieren. Und ich kann verstehen, dass, wenn ich sage, ich provoziere, ich bin nicht extra provokant oder so, meine ich damit, ich provoziere nicht für Aufmerksamkeit oder so. Aber ich bin trotzdem jemand, der auch Dinge sagt, die andere Leute aufregen können oder so, weil ich das nicht irgendwie durch die Blume ausdrücke, sondern sehr direkt und ehrlich über Sachen spreche und auch nicht so einsehe, dass man Leute vor der Wahrheit beschützen muss oder so Missstände euphemistisch ansprechen sollte, damit sich niemand an den Kopf gestoßen fühlt. Und ja, ob sich dann die Leute empören oder nicht, ist ja dann so ein bisschen deren Ding. Ich kann es nicht immer nachvollziehen, meistens nicht.
Habibitus ist ja auch so ein, ich sag mal, Kofferwort oder Mixwort aus zwei verschiedenen Sprachen. Und auch in deinem Roman ist es jetzt nicht so, dass es einfach nur Deutsch ist, so, sondern da mixen sich verschiedene Sprachen. Ist das dir wichtig, dass das auch durchkommt?
Also, was heißt, es ist mir wichtig? So rede ich halt und das ist so quasi mein Vibe. Ich habe, also zum Beispiel Habibitus hat als Begriff auch Fatma Aydemir mir vorgeschlagen. Mhm. Also sie hat sich das ausgedacht und ich fand halt die Mischung aus Habitus und Habibi richtig nice, weil da so ja einerseits Lifestyle und andererseits so Soziologie drin steckt.
Und du würdest auch sagen, das zu vermischen, also ich meine, das ist vielleicht tatsächlich das, wir kommen immer wieder auf diesen Provokationsbegriff zurück, aber das ist ja gerade das, was heute noch selten passiert, dass sich Leute trauen, das zusammenzubringen. Das finde ich schon auch vielleicht was, was dich ausmacht oder von dem, was ich so mitbekomme.
Also ich habe halt, ich interessiere mich halt selber voll viel für Popkultur und da zähle ich Mode auch mit zu zum Beispiel und eben auch so Lifestyle-Themen, aber ich interessiere mich auch für Theorie und Politik. Und da bin ich auch nicht der einzige Mensch in meinem Umfeld, sondern es ist etwas, was von sehr vielen Leuten zusammengedacht wird. Und ich finde, diese Trennung davon ist oft auch realitätsfern, weil alle Leute haben einerseits ein Interesse an Politik, egal in welche Richtung es geht, und auch an Lifestyle. Und ich finde es auch schade, dass es oft nicht zusammengedacht wird und so Dinge, die Spaß machen, wie Mode oder Pop, dann als apolitisch gelten oder nur als kommerziell, obwohl es ja nicht nur darum geht, sich irgendwie so kapitalistisch an Trends zu beteiligen, sondern auch um Spaß und irgendwie auch Spaß an Politik.
Obwohl Spaß an Politik und kommerziell, also richtig toll fand ich auf deinem Fashion-Blog Queer Vanity, der ist ja schon nicht mehr aktiv, habe ich ein bisschen gestöbert, die Aldi-Aesthetics. Das fand ich ziemlich cool. Magst du vielleicht kurz was zu einem Aldi-Outfit sagen oder was ist die Aldi-Ästhetik?
Also das war eigentlich so relativ random. Es war halt ein blau-schwarz-weißer Pulli, also so Weltraummustermäßig, aber halt eben in so Aldi-Logo-Farben und zufällig war auch Aldi so im Hintergrund und dann habe ich das so kombiniert. Aber vieles, was ich mache, ist so auf so einem Shitposting-Level, wo ich das jetzt nicht so zu sehr auf die Goldwaage lege, sondern so spontane Gedanken dann einfach so dazu sage, so dass dann das Aldi-Outfit oder so.
Glaubst du, das sollte vielleicht, ich sag mal, generell auch in der deutschen Literaturszene häufiger passieren? Weil viele Leute sind ja schon sehr auf Image bedacht und erklären es dann immer ganz genau und so.
Ja, ich denke, dass Literatur eigentlich keine Erklärung bedarf, sondern eigentlich für sich stehen sollte und so sich das auch mit so kleinen Kommentaren oder sowas oder so anderen ästhetischen Ausdrücken, dass das ja eigentlich für sich genug aussagt und man das nicht noch erzählen muss.
In Ministerium der Träume steht ja die Beziehung zweier Geschwister im Mittelpunkt und irgendwo auch die Frage darum, wo kommt man her und was macht eigene Herkunft und Familie vielleicht auch aus? Würdest du sagen, dass so eine Herkunft, eine eigene Familie auch so einen Schutzraum vor beispielsweise rassistischer Gewalt bieten kann? Oder ist das wichtig für dich, dass du so sagst, hey, ich besinne mich auf irgendwas?
Ich denke nicht, dass eine Herkunftsfamilie unbedingt ein Schutzraum sein kann. Gerade für viele queere Personen, aber auch für andere Leute kann die Herkunftsfamilie sogar der Ort sein, in dem man den Schutz braucht und nicht bekommt. Es geht mir eher darum, sich seinen Schutz durch eine Wahlfamilie zu suchen oder durch eben eine Gemeinschaft, die nicht aufgrund von so hetero-Kleinfamilienlogik existiert.
Wir kommen nun zu einem Buch, das mir wurde es geflüstert von französischkundigen Menschen, nicht Fiston oder anderweitig ausgesprochen, sondern Fiston, Vansa Mujila möglicherweise und sein Buch Tanz der Teufel. Unser Buch des Monats. Und bevor wir zu unseren Thesen kommen, der Inhalt. Im Mittelpunkt des Romans steht die Kneipe Mambo de la Fette. Die liegt in Lubumbashi im Süden der Demokratischen Republik Kongo, die im Roman meist als Zaire bezeichnet wird. Handlungszeit ist 1997. In dieser Bar in den 90ern wird wild und hemmungslos der titelgebende Tanz der Teufel getanzt. Ein Tanz, der südafrikanischen Jazz und Rumba miteinander verbindet. In der Bar befinden sich vor allem AussteigerInnen und Verrückte und entsprechend springt die Erzählung wild, wie auch der Tanz vonstatten geht, von den verschiedenen Figuren hin und her. Im Mittelpunkt kann man wahrscheinlich sagen, steht der Bettlerjunge Sansa, der zuerst Mitglied einer Straßenbande ist, dann allerdings Aufträge für einen ominösen Monsieur Guillaume erfüllt. Der wiederum arbeitet für den Geheimdienst gegen GegnerInnen des Diktators Mobutu Sese Seko. Andere Figuren sind zum Beispiel die schillernde, sagenhafte Figur der Chiamuena, die von den MinenarbeiterInnen als Madonna der Minen bezeichnet wird. Die Minen selbst liegen hinter der Grenze in Angola und viele Leute aus Zaire oder Kongo gehen eben dorthin, um ihr Glück zu versuchen, großes Geld zu finden. Meist werden sie dort allerdings entweder ausgebeutet oder von dem Militär aufgegriffen. Der ganze Roman springt nicht nur wild und verrückt zwischen den Figuren, sondern erzählt das alles in einer besonders bildreichen Sprache. Nun Valentina zum geschichtlichen und auch politischen Kontext des Buchs.
Tanz der Teufel spielt 1997 im Grenzgebiet zwischen Zaire und Angola. Und das ist ein Zeitraum, in dem die diktatorische Herrschaft von Mobutu Sese Seko gestürzt wurde und Zaire so zur Demokratischen Republik Kongo wurde. Wir befinden uns dementsprechend in einer sehr gewaltvollen Zeit politischen Umbruchs und eines Bürgerkrieges, auf die wiederum ein weiterer Bürgerkrieg folgte, der unter anderem unter der Bezeichnung Afrikanischer Weltkrieg bekannt ist. Noch heute gibt es bewaffnete Konflikte im Osten des Landes und die Demokratische Republik Kongo ist eines der zwar rohstoffreichsten, aber zugleich ärmsten Regionen der Welt. Dies liegt aber nicht nur an Bürgerkriegen und Korruption, sondern auch an der blutigen Kolonialgeschichte. In dem Gebiet gab es vom 14. bis 17. Jahrhundert das Königreich Kongo, eines der größten afrikanischen Reiche. Aus diesem wurden unzählige Menschen als Sklaven nach Amerika deportiert. Ab 1885 begann dann eine der schrecklichsten Kapitel der Kolonialgeschichte, denn der Kongo wurde Privatkolonie des belgischen Königs Leopold II. Dadurch, dass es eine Privatkolonie war, hatten die Menschen keinen Rechtsstatus, sondern waren selbst auch Privatbesitz des Königs. Sie wurden zur Kautschukgewinnung versklavt und um aus ihnen die maximale Leistung herauszupressen, war es so, dass unzähligen Menschen bei Nichterfüllung der Kautschukquote die Hand abgehackt wurde. Eine andere Strategie war, dass Frauen als Geiseln genommen wurden und bei Nichterfüllung der Quote ermordet wurden. Dadurch sind etwa die Hälfte der Bevölkerung auf grausamste Weise ums Leben gekommen. Diese Gräuel lösten damals schon einen Riesenskandal aus, weshalb 1908 der belgische König die Kolonie an den belgischen Staat abtreten musste. Ab 1960 ist das Land unabhängig und nach längeren Konflikten 1971 wurde es zum Staat Zaire, in dem eben die Handlung spielt.
Ja, und der Roman baut also auf einer sehr bewegten, sehr blutigen Geschichte auf. Geschrieben hat ihn der Autor Fiston Mwanza Mujila, zu dem Rob noch kurz etwas sagen wird.
Fiston Mwanza Mujila wurde 1981 in Lubumbashi im damaligen Zaire geboren und studierte auch dort Literatur und Humanwissenschaften. Seit 2009 lebt er in Graz. In Österreich schreibt Lyrik, Prosa und Theaterstücke und unterrichtet afrikanische Literatur an der Universität. Sein Debütroman Dram 83 von 2016 hat eine ähnliche kaleidoskopartige Sicht auf das Geschehen wie Tanz der Teufel. Hier geht es aber nicht um einen Nachtclub, Beziehungsweise hier geht es um einen Nachtclub namens Dram 83, anders als in Tanz der Teufel, in dem ja doch mehrere Themen behandelt werden. Und Dram 83 stand auf der Longlist des Man Booker International Prize und erhielt den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt im Jahr 2017.
Ja, und wie immer diskutieren wir das Buch auch, um gleich mal zu schauen, wie nähert man sich einem solch kaleidoskopartigen Roman eigentlich an? Meine erste These besteht darin, zu sagen, dass Tanz der Teufel sowohl die romantische Verklärung wie auch die radikale Offenlegung einer sehr brutalen Zeit der Unterdrückung bedeutet und eben auch des Erbes des Kolonialismus, den Valentina sehr gut herausgearbeitet hat. Ein Roman, der sich zwischen Magie und Realismus bewegt. Denn einerseits spart der Roman sicherlich nicht mit Stellen, die das Schrecken und die Armut dieses wirklich zerrütteten Landes offenlegen. Also dass beispielsweise massenhaft Menschen inhaftiert und exekutiert werden, eben unter diesem Geheimdienst des noch um seine Macht kämpfenden Diktators, die Klebstoffschnüffeleien der Menschen auf der Straße, die allgemeine Gewalt und Verrohung, die Armut, die Korrumpierbarkeit der Menschen untereinander, die schiere, ja, letzten Endes Manipulierbarkeit all der Menschen. Das ist ständig ausgeführt und beschrieben und in keinesfalls beschönigt. Gleichzeitig allerdings durchzieht den Roman ein ganz, ganz komisches, magisches Setting. Einfach nur beginnt damit, dass schon diese Seherin, die Madonna der Minen, die Chiamuena, danke, die Chiamuena beschrieben wird als eine Person, die so viel Magie auf sich lädt und die von allen Menschen so sagenhaft erhöht wird. Man merkt, dass ein großes Bedürfnis nach magischer Deutung dieser traurigen Realität. Und das, finde ich, macht das Buch spannend, dass es sowohl den magischen Raum gibt, als auch den realistischen Raum gibt und das Ganze auch stimmig zusammenbringt. Denn eine solche Welt mit solchen Menschen, die so leiden, die braucht diese Magie eigentlich. Und das füllt sich auch gleichzeitig immer wieder mit Magie.
Ja, ich hatte auch den Eindruck, das Leiden ist zwar präsent, aber es spielt gar nicht die Hauptrolle in dieser Geschichte. Und dass eben doch so viel andere Impulse da sind, gerade die Magie, aber auch das Feiern, die da parallel daneben stehen, weil ja auch einfach ein Leben sich nicht nur auf Leid reduziert und das eine totale Verkürzung dieses Gesellschaftsbildes wäre.
Ja, ich wollte eigentlich nicht so viel sagen, außer dass ich gar nicht weiß, was ich dazu noch sagen soll, weil ich finde, das trifft eigentlich genau den Spirit des Buches. Das ist genau das, was ich mir auch die ganze Zeit gedacht habe. Es ist irgendwie ein Roman zwischen Magie und Realismus. Und Magie eben dadurch, dass das Realistische irgendwie romantisch doch verklärt ist und diesen magischen Aspekt hat.
Nicht zuletzt auch durch die Sprache oder die seltsam wechselnde Erzählperspektive ständig. Allein die Kapitelüberschriften sind dann wirklich phänomenal seltsam. Da steht zum Beispiel Kapitel 10: Die zuvorkommende Art Madonna ist verwirrend oder bringt euch sogar in eine unterlegene Position. Sie wirft nicht nur eure Gefühle durcheinander und rüttelt an euren Traditionen, sondern sie hält auch stur euren Kopf über Wasser, selbst wenn ihr den eifersüchtigen, besitzergreifenden und streitlustigen Schürfern, Carimbeurs, Donnermeteurs, Minentauchern gar nicht gefällt. Ich wiederhole, das ist eine Überschrift eines Kapitels. Und so wird man wirklich von einem Szenario in das andere geschmissen. In einem plötzlichen Einschub verschwinden plötzlich die Geschlechtsteile von Menschen und es wird darüber debattiert. Also man spürt, dieser Roman vibriert förmlich vor Sinnsuche. Also ich glaube, dass das vielleicht schon meine allererste These nochmal unterstreicht. Ich glaube, es ist ein hohes Bedürfnis vorhanden, diese Situation, die so chaotisch und durcheinander ist, irgendwie mit Sinn zu erfüllen oder mit Witz oder mit Geist, dass es nicht einfach nur roh und schwierig und existenzbedrohlich ist. Die Menschen im Club tanzen ja. Dieser Club ist ja auch Synonym dafür. Die Menschen im Club tanzen, auch wenn die Gesellschaft auseinanderbricht. Und sie tanzen mit so einer Bestialität oder teuflischen Art, das spottet ja jedem Weltuntergang eigentlich, könnte man sagen.
Meine These lautet, in der Entscheidung gegen einen oder wenige Hauptprotagonisten sowie in der Figur des österreichischen Schriftstellers Franz reflektiert Fiston Mwasa Mujila wichtige Fragen der postkolonialen Theorie, wie etwa der Wunsch schwarzer Menschen, auch einmal Hauptfiguren in Romanen zu sein, oder die Deutungsmacht Weißer über schwarze Geschichte, indem es meist Erstere sind, die veröffentlichen können.
Dazu musst du erstmal kurz Franz vorstellen. Ich glaube, den haben wir ganz unter den Tisch fallen lassen.
Also der Roman ist, wie Fabian vorher auch schon gesagt hat, so aufgebaut, dass er sehr chaotisch durcheinander ist, dass immer wieder neue Aspekte reinkommen. Es gibt eben nicht diese klassische Erzählweise mit einem Hauptprotagonisten, mit dem wir uns dann identifizieren und dessen Geschichte wir verfolgen, sondern es gibt mehr ein Bild von sehr vielen Personen und eine Stimmung für kollektive Gesellschaft. Das ist eine sehr andere Art des Erzählens. Und in dem Buch selber gibt es immer wieder Stellen. Eine dieser Figuren ist ein Schriftsteller, der Franz heißt und aus Österreich kommt, der eigentlich so ein bisschen wie die Umkehrung von Fiston Mwanza Mujila funktioniert, der ja aus Zaire stammt und in Österreich als Schriftsteller arbeitet. Franz wird immer wieder damit konfrontiert, er möchte einen Roman schreiben über Zaire und verschiedene Menschen möchten, dass er den Roman über sie schreibt, dass sie zu den Hauptfiguren werden. Das sind teilweise Figuren, die im Roman eine größere Rolle spielen, wie Sansa oder die Madonna der Minen, aber auch Figuren, die nur am Rande ganz kurz zwei Seiten vorkommen und danach nie wieder Bedeutung haben. Und die Botschaft ist immer, mach mich zu einer guten Figur, verschweig bitte, dass ich Pickel habe. Und das zeigt die Entscheidung dazu, sich eben nicht auf eine Hauptfigur zu fokussieren, sondern zu zeigen, es gibt viele Personen, die eine Geschichte haben, die erzählt werden muss, denke ich, ist eine Entscheidung, die sich über diese postkoloniale Theorie erklärt, dass schwarze Stimmen und Geschichten eben auch gehört werden müssen und nicht immer nur die westliche weiße Deutungsmacht.
Wobei die Ironie da natürlich auch die ganze Zeit drinsteckt, du hast es wunderschön beschrieben, bitte verschweig meine Pickel, bitte mach mich zu einer ganz wichtigen Figur. Also diese ganzen persönlichen Eitelkeiten, und das macht das Buch ja auch nochmal sehr stark. Das ist nicht so, ah, jetzt hier kommt die schwarze Stimme und jetzt bitte Franz, bring unsere Botschaft in die Welt, sondern diese ganzen Gebrochenheiten oder auch Narzissmen dieser ganzen Figuren. Allein die Madonna der Minen, die wird ja ganz epochal eingeführt am Anfang. Ich so, wer ist denn das? Und dann kurze Zeit später kommt der Erzähler und sagt, na gut, eigentlich lästern alle über sie und sie redet doch eh nur Quatsch. Und meine Lieblingsstelle im Buch ist tatsächlich die, als sie dann Franz sagt, ja Mensch, Franz, ich weiß alles über dich. Du hast damals die Frau da schrecklich das Herz gebrochen in Österreich. Jetzt entschuldige dich bitte bei ihr, das ist mir ganz wichtig. Und diese ganzen komischen Überspanntheiten der Figuren, das gibt diesen Figuren aber gerade erst diese gewisse Würde. Also gerade, weil die so facettenreich und gebrochen und so eigenartig sind. Gerade deswegen hört man ihnen ja zu. Das sind ja keine bloßen Figuren in der kolonialistischen Debatte, sondern eben wirklich ganz skurrile Individuen, die der Roman so wunderbar, auch so ein bisschen karikaturhaft auf den Punkt bringt.
Ja, und das Spannende ist eben, dass am Ende wird zwar ein bisschen mehr über Sansa gesprochen, aber man hat nicht das Gefühl, dass eine Person wichtiger wäre als die anderen, sondern jeder, selbst der am Rande erscheinende Mann, der nur zwei Seiten vorkommt, ist genauso wichtig wie alle anderen auch. Und das ist ja auch einfach eine Message.
Ja, arm und reich oder Leute, die auf Seite des Establishments stehen oder nicht. Teilweise verschwimmt ja alles ein bisschen, wenn dann Sansa eingesetzt wird, um bei den Leuten zu spionieren, aber irgendwie verrät er dann wiederum den Geheimagenten und alles ist so sehr ineinander verschwurbelt. Man hat nicht den Eindruck, und in diesen Club gehen ja wirklich alle Menschen. Also man kommt immer wieder auf diesen Club zurück als Symbol der Erzählung, als Ort, an dem nicht nur gegen die Apokalypse gefühlt angetanzt wird, sondern an dem alle auch irgendwie zusammenkommen und dann diesem Tanz der Teufel joinen, irgendwie Teil davon werden, ja.
Ja, wobei das war auch wieder so ein Teil, der schon auch verwirrend ist. Denn manchmal durch dieses Springen zwischen verschiedenen Orten und Personen, der Großteil des Romans ist in der dritten Person, an manchen Stellen aber in der ersten Person, und zwar bei verschiedenen Protagonisten, führt manchmal zu Verwirrung. Und wo nun tatsächlich diese Kneipe war, in der der Tanz der Teufel stattfindet, war mir nicht immer klar. Und ob es jetzt zwei Kneipen gibt, die eine ist in Angola, die andere ist in Zaire, oder ob das nur eine ist, das verschwimmt alles zu einem großen Gesamtbild.
Und damit kann ich eigentlich nur, Rob fuchtelt schon mit der Hand, und ja, Rob, du hast recht, deine These wurde perfekt eingeleitet.
Ja, danke, Valentin. Also meine These lautet ganz kurz, der perfekte Begriff für dieses Buch ist Kaleidoskop. Und das schließt auch stark an das an, was Fabian in seiner These hatte. Er meinte, der Roman stecke zwischen Magie und Realismus. und geht damit auf den Stil ein. Und für mich geht es hier mehr um den Inhalt. Das ist wie ein Kaleidoskop. Also man schaut irgendwie in dieses Buch rein, man liest sich da rein und sieht das, was passiert und dreht weiter und es passiert irgendwie was ganz anderes und dann dreht man noch weiter und es dreht sich alles irgendwie und es ist einfach so irgendwie ein Gefühl und so, es geht gefühlt nicht so um eine komplett stringente Geschichte, sondern du drehst weiter und es passiert was und dann passiert irgendwann nochmal das vom Anfang, weil man es bis zum Ende durchgedreht hat, weil halt die Figuren von vorher dann wieder auftauchen und es dreht sich und dreht sich und dreht sich einfach immer weiter. Und ich glaube, selbst nach dem Buch, man könnte es noch weiter drehen und es passiert dann halt wieder was und es geht nicht darum, dass es irgendwann aufhört, sondern dass es so eine Art Gefühl irgendwie transportiert.
Es passt ja auch wunderbar zum Nachwort, in dem er auch nochmal sagte, er hat ja den Roman unter dem Einfluss dieses ganzen südafrikanischen Jazz und des Rumba, irgendwie seines Tanz des Teufels geschrieben, wie so ein Rhythmus, wie so ein Takt, wie so einen musikalischen Roman, eigentlich wie ein Rhythmus, wie ein Beat, der nicht aufhört. Und entsprechend der Roman ist ja wie so eine Vibration, wie so ein Gefühl, das ist ja nicht eine Geschichte, die in so einem Bogen fertig zu Ende erzählt wird, sondern genau, das ist wie so ein weiterdrehendes Ding. Nach Sansa kommt jemand anderes und auch nach dem Diktator, wie Valentina in der Geschichte gesagt hat, kommt jemand anderes. Und die ganze Geschichte, aber auch die individuellen Dinge, die verändern sich die ganze Zeit und der Roman bleibt im Fluss. Und den Roman Tram 83, glaube ich, den du vorher vorgestellt hattest, Rob, der erzählt ja eigentlich im Grunde auch wieder sowas von dem Nachtclub. Und man könnte meinen, wahrscheinlich schreibt, es würde mich jetzt echt interessieren, ob er diese Bewegung in all seinen Werken nicht eigentlich beibehält.
Ja, das habe ich mich auch tatsächlich gefragt. Ich habe versucht, zumindest ein bisschen die Zusammenfassung von dem anderen Buch zu lesen und ich habe das andere leider noch nicht gelesen. Ich habe das Gefühl, dass die beiden sich schon sehr ähneln, die beiden Bücher. Und zu dem, was du gesagt hast, ich glaube, das kam bei dir jetzt nicht ganz raus. Er meinte im Nachwort ja, dass er oft nachts geschrieben hat und sich währenddessen dann diesen Jazz angehört hat. Und das erklärt es auch sehr gut.
Ja, wir sind leider auch schon fast am Ende unserer Sendung und natürlich kriegt ihr wie immer auch noch etwas aus dem Buch vorgelesen, einfach um mal diese Stimmung dieses wirklich fantastisch besonderen Romans ausfindig zu machen. Aber bevor wir da hinkommen, gibt es natürlich noch ein kleines Feedback. Wir fangen von Valentina aus an, über Rob zu mir hin. Wie fandet ihr das Buch und wem könnt ihr das empfehlen?
Ich muss sagen, ich hatte meine Startschwierigkeiten mit dem Buch, dort reinzukommen. Ich muss aber auch sagen, dass so chaotisch es geschrieben sein mag, es ist sprachlich sehr angenehm zu lesen. Also hier braucht sich niemand davon abgeschreckt fühlen, dass es irgendwie schwierig, kompliziert zu lesen wäre. Die Handlung ist vielleicht ein bisschen chaotischer, aber das ist auch nicht schlimm, weil die Handlung nicht im Vordergrund steht, denn im Vordergrund steht eben eher so ein Gefühl, so ein Gesamtbild. Und spannend an dem Buch ist eben wirklich dieser krasse Perspektivwandel von unseren Lesegewohnheiten einer Hauptperson, mit der wir uns identifizieren können, hin zu eher einem Kollektiv. Sich darauf einzulassen, ist eine Erfahrung, die, glaube ich, für uns alle sehr wertvoll sein kann. Für mich hat es ein bisschen Zeit gebraucht, reinzukommen, aber es ist auf jeden Fall mal was anderes.
Ich kann es ja kurz machen. Also mir hat das Buch auch ganz gut gefallen. Ich finde, es gibt aber Kapitel und Szenen, die man auch eher hätte auslassen können. Aber alles in allem, ich würde es weiterempfehlen.
Ja, und das kann ich definitiv auch. Es ist eine Leseerfahrung wert. Valentina hat im Grunde alles Wichtige schon gesagt. Und nun Rob mit dem Anfang des Buchs und ja, dann könnt ihr nochmal schauen, wie sehr ihr euch mit diesem Stil und der Art des Buchs anfreunden könnt.
Die Überschrift: Das aufrührerische und unbeschreibliche Leben von Chiamuena, auch völlig zu Recht und postmortem die Madonna der Minen von Kafunfo genannt, ungeachtet der Eifersucht gewisser Diamantenschürfer ohne Charisma, Ehrgeiz und Elan. Die Madonna war keine dieser Furien unter dem Einfluss von Alkohol oder anderem Gesöff ohne jedes Maß. Sie war keine Untergangsprophetin oder Seherin von irgendwelchen Unheilsszenarien aus der Gosse. Sie machte keine Geschäfte mit Träumen, hinkenden Hoffnungen und Hirngespinsten. Und ihr wisst ja, wohin dieser Krempel führt, wenn er euch die ganze Zeit um die Ohren fliegt. Die Penetranz, mit der die Spaßverderber an diesen Kleinigkeiten herummäkelten, kannten wir alle zur Genüge. Den ganzen Tag leierten sie dieselben Sprüche herunter, als hätten sie auf Erden nichts Besseres zu tun, als die Madonna schlecht zu machen. Giamuena dies, Giamuena das, Giamuena hat Flügel, sehr große Flügel. Und sobald es Nacht wird, widmet sie sich der Hexerei, fliegt meilenweit ohne einen einzigen Tropfen Treibstoff und belegt uns mit einem Fluch, sodass wir in der zweiten Welt keine Diamanten mehr finden. Was hatten wir uns nicht schon alles anhören müssen? Nichtssagendes Gebrabbel, Kolportagen, Lügengeschichten. Denn sobald es um Giamuena ging, spitzten alle die Ohren. Jeder wurde zum Gelehrten, Universitätsprofessor, Soziologen, Sprachwissenschaftler und Ethnologen. Jeder packte seine Küchentischphilosophie aus, um ihr Tun und Lassen genauestens zu analysieren. Selbst hohle Nüsse fanden wieder Lust am Leben, waren inspiriert voller Werf und gesprächig wie Politiker auf Wahlkampftour. Das Saufen kann man niemandem verbieten, aber dummes Geschwätz zu verbreiten, nur um jemanden in die Pfanne zu hauen, das überstieg doch den Verstand, erst recht, wenn es sich dabei um eine Autorität wie die Madonna handelte. Wie konnte es sein, dass Menschen, die ja ein Geschlechtsteil, einen Bauch, Arme, Beine und ein Gehirn hatten, den ganzen Tag damit zubrachten, auf den Rettungswagen zu feuern? Sie schoben ihr den Zusammenbruch des gesamten tropischen Afrika in die Schuhe. Die Fehlgeburten und die fehlgeschlagenen Staatsstreiche, die Kriege, den größten Wahnsinn von Kaiser Bokassa. In einem Fort stellten sie Spekulationen an, schwelgten in Verschwörungstheorien und setzten alles daran, Kausalzusammenhänge zwischen der Madonna, seligen Angedenkens und jedem beliebigen Unglück aufzudecken, das die zairische Diaspora traf. Und immer wieder diese Gerüchte über Kannibalismus. Verkehrte Welt. Die Madonna, eine ausgemachte Hexe, die nach Fleisch und frischem Blut gierte? Selbst wenn man einen Menschen aus plausiblem Grund hasst, ist es absurd, ihm jeden Erdrutsch, Durchfall oder sonstige schlimme Sachen in die Schuhe zu schieben. Sie hatten noch nicht mal ihren Rausch ausgeschlafen, die Zähne geputzt und den Hosenschlitz zugezogen. Da zerrissen sie sich schon das Maul und wollten eine lebende Legende stürzen.
So ein Ausschnitt aus dem Buch Tanz der Teufel von Fiston Mwanza Mujila, erschienen im Zollnay Verlag.